Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Schriftsteller und Journalisten Alexander Osang und mit Sylvia Schwab. Ich habe Sie jetzt als Schriftsteller und Journalisten vorgestellt, Alexander Osang. Wäre es Ihnen umgekehrt lieber?
Also Journalist, nee, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich finde gut, dass Sie beides sagen, weil die Leute meistens fragen, sind Sie jetzt Schriftsteller oder Journalist? Und vor allen Dingen in Deutschland wird man natürlich häufig gefragt. Und ich bin ja eben beides. Und ich kann auch ja nicht sagen, wo da meine Prioritäten liegen. Insofern ist...
Das wollte ich nämlich jetzt gleich als zweites fragen. Also es ist für Ihr inneres Gleichgewicht, auch Ihr äußeres Gleichgewicht, ist das gleichwertig, diese beide Arbeiten? Ergänzen sich ja natürlich auch.
Ja, total. Also ich bin natürlich entweder oder dann, wenn ich sozusagen an einem Roman arbeite, dann bin ich schon sehr, sehr stark irgendwie, tauche ich sehr tief in diesen Roman ein. Ich bin aber auch sehr gerne dann wieder, steige da gerne wieder raus und reise. Also Reisen ist zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mache. Und das ist mit meinem Beruf als Reporter natürlich stark verbunden. Dieses Losfahren, das ist der Bewegungszustand, in dem ich mich eigentlich am wohlsten fühle, irgendwo hinfahren und unterwegs sein und so. Und das ist sehr schön in dem Beruf als Reporter. Also ich bin beides eben sehr, sehr gerne. Und klar, und ziehe viele meiner Ideen sozusagen für Bücher entstehen natürlich auch während meiner journalistischen Arbeit.
Vielleicht stelle ich Sie erst noch mal ein bisschen näher vor, Alexander Osang. Sie sind geboren 1962 in Ost-Berlin. Dort aufgewachsen. Seit 1999 arbeiten Sie als Journalist für den Spiegel. Vorher haben Sie lange für die Berliner Zeitung gearbeitet und das tun Sie auch immer noch mit Kurzgeschichten. Sie haben lange in New York gelebt und wenn ich richtig gezählt habe, 7 Bände mit Porträts und Reportagen veröffentlicht. Dazu kommen mehrere Bände mit Erzählungen und inzwischen 3 Romane. Gerade ist Ihr neuer Roman erschienen, Königstorkinder. Königstorkinder, das klingt natürlich, ich denke mal, ist eine Frage, die sicherlich schon häufiger gestellt worden ist, das klingt nach Königskindern und das sind ja auch Königskinder, diese beiden. Ist es eine Liebesgeschichte?
Es ist auch vielleicht auch zuallererst eine Liebesgeschichte, das ist natürlich vieles andere auch und bei den Lesungen zum Beispiel, ich habe ja viel Lesungen aus diesem Buch gemacht und mache immer noch Lesungen, hat man eine Stunde Zeit oder anderthalb, irgendwie muss einen Roman vorstellen, der sehr komplex ist und da beschränke ich mich meistens auf die Liebesgeschichte, bei den Ausschnitten, die ich vortrage. Und dann ist es vielleicht zuallererst sogar eine Liebesgeschichte.
Vielleicht erzähle ich auch noch mal kurz, Alexander Osang, um was es geht in diesem Buch. Protagonist ist Andreas Herrmann. Das ist ein arbeitsloser Journalist, im Osten geboren. Der lebt nur noch von Gelegenheitsjobs, Hartz-IV-Geschichten, Projekte. Und er hat eine Affäre mit Ulrike aus München. Die wohnt ganz in der Nähe von dieser Lagerhalle, wo er in vielen seiner Projekte tätig ist, in einem schicken weißen Townhouse. Die beiden haben eine Affäre und sie will ihn retten. Er will sich retten lassen, dann auch vielleicht doch wieder nicht. Also es ist eine Geschichte, die mit ganz vielen Missverständnissen behaftet ist, die aus dieser ganz verschiedenen Geschichte stammen, die beiden hier haben. Das klingt jetzt eher so ein bisschen komisch und putzig, aber es hat eben doch auch eine politische Dimension. Oder vielleicht überhaupt, ist die politische Dimension nicht überhaupt das Wichtigste an diesem Roman?
Ja, das kann schon sein. Das ist sicher. Also politisch, sozial hat, also Missverständnisse. Es hat natürlich wäre ich oft gefragt, ob es eben auch wieder so ein Wenderoman, ein Roman zur deutschen Einheit ist, zum Zustand der deutschen Einheit. Und auch das ist natürlich, und diese gesamte deutsche Einheit hat natürlich sehr viel mit Missverständnissen, mit tragischen und mit komischen Missverständnissen zu tun. Und gerade diese Tragikomische interessiert mich natürlich in meiner journalistischen, aber eben auch in meiner Arbeit als Autor und Schriftsteller sehr. Und insofern gibt es natürlich eine politische Dimension. Und diese Missverständnisse rühren eben nicht nur aus der unterschiedlichen Herkunft der beiden, also sagen wir mal Ost-West, sondern eben auch aus den so unterschiedlichen sozialen Milieus, in denen die groß werden. Mich interessiert eben auch diese Gentrifizierung, auch aus sozusagen aus New York kommt, hat mich das sehr bewegt in dem Viertel, in dem ich gewohnt habe, was früher ein Arbeiterviertel eben auch war. Und mittlerweile wohnen da jetzt eben Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte. Aber auch New York, aber eben auch im Prenzlauer Berg. Der Roman, den ich geschrieben habe, spielt im Prenzlauer Berg, im Viertel, in dem ich groß geworden bin, in dem ich zur Schule gegangen bin, weil ich eben sehr, sehr lange kenne und dass ich zurückgezogen bin, als ich aus New York wiederkam, was ich komplett verändert habe, mit komplett neuen Geschäften, komplett neuen Leuten, mit anderen Bedürfnissen. Und ich habe mich immer gefragt, ich bin ja letztlich auch jemand, der dazugezogen ist, der eine große Wohnung gesucht hat, eine große Wohnung am Park gesucht hat.
Eine renovierte Wohnung, nicht mehr die alte. Ja.
Sehr schick, was die Leute empfinden, die da eben wohnen und beobachten müssen, wie sie irgendwie gar nicht mehr so richtig in dieses Viertel passen. Und das ist eher eine soziale Komponente, die mich für diesen Roman natürlich auch interessiert hat. Andreas Herrmann ist ja jemand, eher derjenigen, die sich irgendwie bedroht fühlen von diesen gut gelaunten, erfolgreichen, wohlhabenden, neu zugezogenen.
Ich hatte aber auch den Eindruck, Alexander Osang, es ist so eine Art modernes Märchen. Also diese Geschichte von Zweien, die eben, das Wasser ist viel zu tief, das soziale Wasser, das politische Wasser, das psychologische Wasser, was zwischen ihnen steht, da kommen sie nicht zueinander. Die einzelnen Teile haben ja auch Märchennamen. Einer heißt Märchenbrunnen. Und es ist ja irgendwo auch eine erfundene Geschichte, das stellt sich jetzt später heraus oder möglicherweise. Also Märchen und Authentisches, das geht da so ganz liebevoll ineinander.
Genau, das haben sie sehr, sehr schön beobachtet. So habe ich es auch angelegt. Es ist natürlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen dieser Märchenaspekt war mir eben sehr wichtig, dass sie überhaupt miteinander eine Beziehung eingehen. Also er ist auf so einem Hinterhofprojekt, sie wohnt in so einem weißen Townhouse, dass die sich überhaupt treffen und überhaupt sehen. Das ist ja so wahrnehmen. Ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr märchenhaft schon die Vorstellung, dass die überhaupt eine Beziehung zueinander finden.
Ja, die Prinzessin der Bettelknabe.
Genau, das ist eben für mich eben auch immer die Frage, sieht man sich überhaupt? So wie wenn ich mir vorstelle, als ich 17, 18 war, habe ich ja Frauen, die 35, sagt Andreas Herrmann an einem Stelle im Buch ja auch, die 35 waren überhaupt nicht gesehen, selbst wenn sie schön waren. Ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen. Die waren alle sozusagen, diese Generation war so blurry, also war so kaum noch mal sichtbar. Und ich frage mich, sehen die Neuen, die Alten überhaupt in so einem Viertel, nehmen die sich überhaupt wahr? Und daher kommt dieser märchenhafte Aspekt irgendwie in dieses Buch auch.
Es hat aber auch dieses Buch etwas, was so auf einer untereren Ebene das Schreiben reflektiert. Denn es geht doch immer wieder um diesen Begriff authentisch. Was ist authentisch? Andreas Herrmann sagt von sich, bin ich überhaupt authentisch oder bin ich eine erfundene Figur? Was ist überhaupt Authentizität? Gibt es die zwischen zwei Menschen, die aus so verschiedenen Lebensbereichen stammen? Oder ist Authentizität vielleicht gerade das, was es gar nicht gibt? Weil es gibt nichts Gemeinsames zwischen ihnen.
Ich glaube auch, dass es sehr trügerisch ist, diese Suche. Natürlich gibt es das Bedürfnis nach etwas Authentischem, aber es ist, glaube ich, eher immer nur, man verliebt sich in die Vorstellung von jemand anderem. Und sozusagen, und das ist bei den beiden, glaube ich, ganz genauso. Ulrike erzählt ihm ja irgendwie, dass sie auch so eine Art linke Vergangenheit, wie sie es nennt. Sie hat in Freiburg studiert und war da Sympathisantin einer subversiven Gruppe, die Rote Zora hieß. Und sie glaubt einfach dadurch, dass sie jetzt in so einem Townhouse lebt und zum Produzenten verheiratet ist, dass sie irgendwie diesen ursprünglichen, dass sie ihre Ideale irgendwie verraten hat. Und es ist Andreas Herrmann, der alles andere als glücklich ist, da als Hartz-IV-Empfänger und jemand, der sich dadurch Projekte schlägt, irgendwie allein durch seine Lebensumstände dem wahren Leben irgendwie näher ist. Und er möchte eigentlich nichts weiter als raus. Er sieht sich überhaupt nicht als politische Figur und sie sieht ihn aber irgendwie als eine Art Street-Fighting-Man. Und sie verliebt sich in diese Vorstellung von ihm. Und die hat eigentlich überhaupt nichts mit ihm zu tun. Wir verlieben uns immer nur, glaube ich, also nicht immer, aber wir verlieben uns eben oft in die Vorstellung von demjenigen. Und deswegen ist authentisch irgendwie ein Begriff, mit dem ich also sehr, sehr wenig anfangen kann.
Was ja auffällig ist, Alexander Osang, dass Andreas Herrmann immer Andreas Herrmann genannt wird. Also immer mit Vor- und Nachnamen. Das klingt ja im Grunde nach einer großen Distanz. Und auf der anderen Seite kommt einem ja kaum eine Romanfigur so nah wie dieser Mann, der so schwankt zwischen, ja, das ist so anrührend, so zwischen melancholisch und witzig und fröhlich. Warum dieser Abstand?
Das ist eine gute, also ich weiß das auch nicht. Das ist irgendwie manchmal, und das ist ja das Schöne sozusagen im Romanschein, passieren so Dinge mit einem, die einfach irgendwie dann so richtig zu sein scheinen. Und da war das bei Andreas Herrmann war der Fall, ich habe es versucht, ihn irgendwie durch einfach mal Herrmann zu nennen oder Andreas zu nennen oder so, und das stimmte irgendwie nicht. Also für mich hat das nicht funktioniert. Und insofern musste der die ganze Zeit so heißen. Also ich brauchte das irgendwie zum Schreiben, diese Ansprache. Ja. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es auch diese Pausen, also darüber nachdenken, bin ich eigentlich wahr? Wer bin ich? Der sagt ja irgendwie, wenn ich mich im Spiegel sehe, sehe ich mich überhaupt? Oder sind Leute mit meinem Schicksal wie Vampire irgendwie dann irgendwann auch ja nicht mehr sichtbar im Spiegel? Vielleicht hat es damit irgendwie zu tun, dass man ihn festhalten will. Ich kann es echt nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich es probiert habe. Einfach mal nur mit dem Vormann und nur mit dem Nachnamen oder so oder mit er und das stimmte irgendwie, das passte irgendwie nicht zu dem und zu der Haltung, aus der erzählt werden sollte. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, vielleicht, die Idee kommt mir gerade, ist dieser Name, dieser feste Vor- und Nachname so etwas wie ein Korsett, in dem dieser Andreas Herrmann festgehalten wird. Denn wenn er diese Stütze nicht hätte, rechts und links wie so eine Krücke, dann würde er auch in sich zusammensacken.
Kann schon sein. Ja. Gute Erklärung. Ab jetzt sage ich dann immer.
Ja, erklären. In jedem Interview müssen wir es jetzt genau so erklären. Ja. Ja, wir sind bei einer ersten Musik. Was haben Sie uns mitgebracht?
Die erste Musik ist, glaube ich, ein Song, der heißt Valentine von einer amerikanischen Frauenband, die heißt Hazeldine. Und ist ein Liebeslied sozusagen über eine unglückliche, unerfüllte Liebe von, wenn ich mich richtig erinnere, über zwei, die eben sehr weit voneinander entfernt leben. Und insofern passt es. Erstmal mag ich die Band sehr und dann passt der Song eben auch ganz gut zum Buch Königstorkinder. I have unraveled like a storm. Separated by a tide of valentines, the broken waves have carried me. There's water in my breath. The sea could not deliver me. The shore and soaking death. Where are you? This distance is a crashing belief. Where are you? This distance brings me home.
Der Schriftsteller und Journalist Alexander Osang ist heute Doppelkopfgast in HR2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie sind Jahrgang 1962, Alexander Osang, geboren und aufgewachsen in Ost-Berlin. Sie haben eine Lehre gemacht, eine Ausbildung zum Instandhaltungsmechaniker und dann ein Studium der Umwelttechnik, zumindest begonnen, ich glaube, abgeschlossen.
Das Wikipedia irgendwie, in Wikipedia steht eine ganze Menge Zeugs drin, was nicht so stimmt.
Sie tun jetzt so, als hätte ich mal ein Wissen aus Wikipedia.
Nee, aber ich glaube, wenn es mal in Wikipedia steht, wer Pausen ist damit konfrontiert, fließt es in alle möglichen Zeitungsartikel überall. Das liegt ja dann irgendwie überall drin und wird dann irgendwann so festet Wissen. Das kann ich jetzt mal gerade rücken, also nicht Umwelttechnik studiert und auch nicht abgebrochen, also gar nicht, konnte ich ja dann schlecht abbrechen, wenn ich es nicht mal angefangen habe. Aber was stimmt, ich bin in Berlin zur Schule gegangen, ganz normale Schule, 10 Klassenschule, dann habe ich einen Beruf erlernt, Instandhaltungsmechaniker in Neubrandenburg. Danach habe ich studiert, aber nicht Umwelttechnik, sondern Journalistik und habe dann bei der Berliner Zeitung angefangen zu arbeiten, für die ich 10 Jahre gearbeitet habe.
Eben vor der Wende und nach der Wende. Und vor der Wende, jetzt macht das natürlich auch sein, das Wissen habe ich jetzt nicht aus Wikipedia, sondern aus einem Artikel über Sie, hatten Sie sich vorgenommen, durchzuhalten bei der Berliner Zeitung, was eben nicht nach großer Begeisterung klingt.
Nee, es gab bei diesem Journalistikstudium ich habe da bis 1987 studiert, Ende 87. Und dann gab es so eine Absolventenlenkungskommission, auch ein schönes Wort, ähnlich wie Instandhaltungsmechaniker. Man musste, bevor man also in der DDR studiert hat, musste man unterschreiben, dass man 3 Jahre lang dahin geht, wo die Volkswirtschaft einen braucht. Ne? Mhm. Da musste jeder Student, egal was man studiert, unterschreiben. Und offenbar brauchte die Volkswirtschaft mich bei der Berliner Zeitung in der Wirtschaftsabteilung. Und die 3 Jahre musste ich eben drunter rocken. Ich wollte eigentlich Sportreporter werden. Und das steht auch bei Wikipedia, stimmt. Aber da steht auch drin, dass ich es auch war. Das habe ich nie geschafft. Weil dann die Wende kam, glücklicherweise. Die Mauer fiel und ich hatte nur 1 Jahr warten müssen. Das Leben im Osten bestand eben oft aus Warten. Immer haben die Leute auf irgendwas gewartet. Wenn man sich vorstellt, ich war 26 Jahre oder 25, als ich fertig war mit diesem Studium. Und habe schon angefangen zu warten, ganz grauenvoll. Also 3 Jahre einfach warten, dass diese Zeit da vorbeigeht bei der Berliner Zeitung. Und dann wollte ich im Sportreporter werden, weil Sportreporter war natürlich für mich irgendwie was mich sowieso interessiert hat. Sport interessiert mich bis heute sehr. Und dann war das mit Reisen verbunden. Sonst hätte ich ja, also wie gesagt, ich bin in Berlin geboren, 62, nachdem die Mauer gebaut worden war. Und die Aussicht, in den Westen zu kommen, war jetzt nicht sonderlich groß. Ich habe nie, bis die Mauer fiel, nie den Westen irgendwie gesehen. Auch nicht den Westen meiner Stadt. Und mit Sport, da die Ostdeutschen ja sehr große Sportler waren und bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und so, da habe ich gedacht, gehst du zum Fernsehen, wirst Sportreporter und reist.
Ja, Sie sind dann bei der Berliner Zeitung geblieben nach der Wende, Alexander Osang. Und dann sind ganz, ganz schnell viele Ihrer großen Reportagen entstanden. Da hat man das Gefühl fast, da wäre ein Staudamm gebrochen. Mehrere Bände sind ja später daraus, Buchbände auch entstanden. Sie waren, hat man den Eindruck, einfach nicht zu stoppen dann nach der Wende.
Ja, ja, klar, natürlich hat sich sehr viel gestaut. Also viel diese Dinge haben natürlich mit diesen Verwerfungen zu tun, die ich im Osten durchgemacht in meinem ersten Leben. Ich war ja auch, also ich bin katholisch dazu geworden, ich war auch Ministrant zum Beispiel, was auch sehr selten war. Also viel von mir und hab mich dann eben sozusagen, hab dieses Studium gemacht, hab mich mit meinen Eltern verstritten. Viel von dem, was ich loswerden musste, hat einfach mit Schuld, Vergebung, mit all diesen Themen zu tun, ja auch in meinem literarischen Schaffen später dann eben.
Ja,
auch. Also, und das heißt, ich habe in diesen Texten eben gelebt. Ich bin auch etwas verwahrlost. Ich glaube, dann so die ersten zwei Jahre nach dem Mauerfall, als ich angefangen habe, dann eben Reportagen zu schreiben, weil ich sozusagen in diesen Schicksal, bin vom Schicksal zum Schicksal wie so ein Vampir, habe ich auch irgendwann mal geschrieben, gesprungen und habe Leute porträtiert, habe immer auf Antworten, auf Fragen gesucht, die ich mir selber stelle und habe also in diesen Texten, in diesen Reportagen, in diesen Porträts auch irgendwie gelebt, habe selber eigentlich gar nicht mehr irgendwie gelebt. Mhm. Das war wie ein Rausch. Also wirklich zwei, drei Jahre habe ich wie in so einem Rausch verbracht und habe eigentlich nur geschrieben.
Zum Beispiel porträtiert, einfach nur um ein paar Namen zu nennen, haben Sie diesen blinden Radiomoderator Lutz Bertram, mhm, der die eigene Stasi-Vergangenheit dann öffentlich machen musste. Den Radsportler, den DDR-Radsportler, der ja, glaube ich, eine Leitfigur war, Gustav Adolf Schur, der 59 bis 90 Abgeordneter der Volkskammer war und dann später ja auch noch Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Das sind schon bewegende Lebensläufe, bewegende Schicksale. Wie hat Sie das verändert? Waren Sie dann eher voller Wut? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Na, Wut ist, glaube ich, also ich wende mich Leuten zu, Menschen zu, weil sie mich irgendwie wundern, ärgern. Wut ist eigentlich eher selten dabei. Also wenn ich jemanden Wut empfinde, habe ich eigentlich oft keine richtige Lust, ein Porträt über denjenigen zu schreiben, sondern es ist immer irgendwie Interesse eher. Warum hat jemand das gemacht? Überraschung. Möchte einfach wissen, warum sich jemand in einer bestimmten Situation so verhalten hat. Also wie gesagt, oft ist es eben doch so, gerade bei meinen letzten Texten, die ich geschrieben habe, sind es oft eben Antworten auf Fragen, die ich mir selber stelle. Oft sind es so Brüche im Leben, die mich interessieren. Also die letzten großen Texte von mir waren ja so Angela Merkel zum Beispiel, eine Frau, über die ich immer wieder geschrieben habe, die mich eben sehr fasziniert, weil sie eben diese Brüche in ihrem Leben hat und mich interessieren eben diese Bruchstellen von Leuten sehr, weil ich selber wahrscheinlich, vermute ich mal, wenn ich bei mir selbst auf der Couch liegen würde, hat sicher mit den Brüchen in meinem Leben irgendwie zu tun. Und insofern, mich interessieren die Leute, über die ich schreibe. Wollen wir mal so sagen, also verwundern, überraschen mich. Genau, Lutz Bertram, also die Beispiele, die Sie genannt haben, ist natürlich irgendjemand, der ist blind geworden und die Stasi hat ihm versprochen, dass er sein Augenlicht zurückkriegt. In dem Text habe ich, glaube ich, auch geschrieben, wenn ich sozusagen unter diesen Umständen hätte ich wahrscheinlich jedes Angebot für jeden Geheimdienst dieser Welt unterschrieben. Was ich nicht verstanden habe, ist es eher später als Moderator eben andere wie Christa Wolf oder Gysi eben irgendwie unter Druck gesetzt hat in seinen Interviews, als die unter Stasi-Verdacht standen. Mhm. Das ist eine Sache, die ich bei ihm wissen wollte. Also das hat mich interessiert. Verdrängung hat mich natürlich auch total interessiert, weil ich natürlich sicher auch viele Sachen verdränge. Und deswegen habe ich eben auch viel dieser Stasi-Texte geschrieben.
Wie waren die Reaktionen der Porträtierten? Sie haben ja kein Blatt vor den Mund genommen. Sie waren da auch, wenn ich sagen würde, schonungslos, ist vielleicht zu hart, aber doch sehr genau. Und Sie haben immer auch die vollen Namen ausgeschrieben. Also man wusste immer genau, über wen wird da erzählt. Gab es da auch mal Probleme? Zum Beispiel auch, wie hat Angela Merkel reagiert? Mussten Sie ihr das Porträt vorlegen erst?
Nee, das würde ich auch nicht machen. Also die Angela Merkel ruft ja jetzt nicht an und sagt, diesmal hat es mir mal gut gefallen, Herr Osang, so vertraut sind wir, also so, das würde sie auch nicht machen, glaube ich. Ich meine, ich habe sie bestimmt 5, 6 Mal porträtiert oder so oft mit ihr geredet. Also ich habe nicht nur sie, sondern ich habe ihre Abiturklasse mal porträtiert und mich haben immer verschiedene Abschnitte aus ihrem Leben eben doch interessiert. Und die Tatsache, dass sie immer wieder mit mir spricht und mich dann empfängt,
heißt
ja irgendwie, auch dass es auch von ihrer Seite irgendwie eine Art Interesse gibt an dem, was ich mache und dass sie das nicht total doof findet, was ich über sie geschrieben habe, sondern sie merkt schon, dass ich mich eben für sie interessiere und sie auch irgendwie, ich mag sie auch, verstehe sie nicht immer und verstehe ihre Entscheidung, ich muss sie ja auch nicht, aber sie interessiert mich eben sehr und Ob sie die Texte nun mag oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber es gibt zumindest Aspekte, glaube ich, in den Texten. Und ich kriege natürlich Signale aus ihrem Umfeld, wie sie bestimmte Dinge aufgenommen hat, das schon. Aber ich lege ihr die nicht vor. Irgendwie. Ich lege ihr die Zitate vor. Aber auch das ist bei Angela Merkel irgendwie immer ein bisschen ziemliches Problem, weil sie meistens, das, also gerade das, was sie Interessante, was sie sagt, so in so einem Stundeninterview, streicht sie dann auch immer wieder raus, weil sie natürlich angreifbar macht.
Was macht ein gutes Porträt aus? Ist es nicht vielleicht sogar das, Alexander Osang, dass man eben nicht den Menschen auf einen Nenner bringt, sondern dass man ihn in seinen Widersprüchlichkeiten, in den ganzen Paradoxa, speziell bei diesen schwierigen Biografien, stehen lässt, die ihm das Gefühl gibt, also du bist so und das lassen wir jetzt einfach nur so stehen?
Ja, du bist so ist schon ganz schön weit, wenn man sagt, du bist so. Also den Eindruck möchte ich jetzt nicht aufkommen lassen, weil also dieses Porträtschreiben ist natürlich eine vermessene Angelegenheit. Man hat immer so ein ganzes Leben neben sozusagen da und ich habe nun luxuriöse Bedingungen schon. Ich kann die Leute also schon 3, 4, 5 Wochen manchmal begleiten und dann porträtieren. Und trotzdem sind es nur 3, 4, 5 Wochen, die gegen so ein Leben stehen. Vielleicht waren es schlechte Wochen, die sie da hatten irgendwie. Und dann entsteht irgendwie ein schlechtes Image vielleicht von diesen Menschen. Also so bist du, diesen Eindruck möchte ich eigentlich nicht haben. Ich schreibe ja sehr szenisch, also oft, also ich habe sehr viele szenische Sachen dabei, wo ich eigentlich sage, in dieser Situation war der so, in dieser Situation hat er sich so verhalten. Am Ende kann man nicht mehr sagen, als das ist mein Eindruck, ist Alexander Osangs Eindruck von diesen Menschen in dieser Zeit. Mehr geht, glaube ich, nicht. Das kann ich machen und ich mag eigentlich auch immer lieber Texte, aus denen man rausgeht und sagt, so ein bisschen verwundert und überrascht und ratlos teilweise eben doch rausgeht, wo man schon einen Blick auf so einen Menschen geworfen hat, aber der ihn nicht so satt macht am Ende, wo man nicht so sagt, aha, so ist der also, sondern wir sind ja eben alle irgendwie zerrissen und wenn ein bisschen was davon übrig bleibt am Ende eines Porträts von mir, bin ich schon ganz zufrieden.
Und wie viel persönliche Meinung, Einschätzung, Haltung, Gefühl darf auch noch drin sein in einem Porträt?
Naja, also es ist ja alles sozusagen, es wird ja alles irgendwie durch mich gebrochen. Also es ist ja immer derjenige, der Reporter, sozusagen gerade wenn man für den Spiegel arbeitet, wie ich viel, es ist ja so, wir sind objektiv, aber wir sind irgendwie total subjektiv. Diese Reportage und Porträts sind nämlich ganz, ganz subjektive Genres irgendwie, weil alles natürlich durch mich gebrochen wird. Wie ich schon sage, ich begleite jemand 5 Wochen und dann bleibt so ein Text übrig. Das sind sozusagen erstmal meine Beobachtungen, meine Prioritäten, auch am Ende nachher, wie ich das Material, irgendwann wird das allzu Material und ich entscheide mich dann, ich nehme diese Szene, alle total subjektive Entscheidungen, die ich da treffe. Es ist letztlich mein Blick auf jemanden. Also es ist sehr, sehr subjektiv. Auch wenn natürlich keine Meinungen oft drinne stehen, sondern aber die Entscheidungen, die ich treffe, sind natürlich meine Entscheidungen.
Damit sind wir schon bei einer zweiten Musik und was hören wir jetzt?
Wenn ich mich richtig erinnere, hören wir jetzt California Stars von, ist ein super Album von Billy Bragg und Wilco. Hätte man auch nicht gedacht, dass die zusammenarbeiten. Ich glaube, California Stars ist von Wilco, eine Band, die ich eben sehr schätze, aber Billy Bragg eben auch so etwas in die Jahre kommt, da Punkrocker mit Bauch und sehr gepflegt irgendwie, aber tolle Zusammenarbeit. Wunderbare Platte, auch super Cover. Ja.
Wir hatten Wilco mit California Stars, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast, dem Schriftsteller und Journalisten Alexander Osang. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben über ihren jüngsten Roman gesprochen, Alexander Osang, Königstorkinder, und über ihre journalistischen Arbeiten, ihre Reportagen, die nach der Wende entstanden sind. 1999 sind sie dann nach New York gegangen für den Spiegel. Zu einem Zeitpunkt, als Berlin ja so richtig in wurde. Also der Bauboom kam, die Beamten kamen, die Journalisten kamen, die Regisseure kamen, die Schauspieler kamen, die Lobbyisten aller Art. Und Alexander Osang ging. War das Flucht?
In gewisser Weise wird Flucht, glaube ich, weniger vor den Schauspielern oder vielleicht auch vor den Schauspielern, keine Ahnung. Es war einerseits Flucht, glaube ich, von den ganzen Kollegen, die jetzt nach Berlin kamen und die Stadt wieder neu entdeckten und diese Begeisterung für Dinge, die für mich irgendwie alltäglich waren, waren schwer zu ertragen irgendwie. Und ich wollte nicht inner dieser schlechte, lauten Berliner sein, dieser, war halt schon geschrieben irgendwie, das ist ja nicht neu. Andererseits, aber das war da, glaube ich, der entscheidendere Grund, war eine Flucht vor den immer wiederkehrenden Geschichten, die ich geschrieben habe. Also ich habe natürlich 10 Jahre lang diese Wende beschrieben, diese Brüche in den ostdeutschen Biografien und hatte schon ein Gefühl, so 2-3 Jahre lang mich irgendwie im Kreis zu bewegen da und hatte Sehnsucht nach irgendwie neuen Einflüssen, neuen Dingen, die ich beschreiben konnte. Und dann kam, dann war diese alte Amerika-Faszination, die ich immer hatte, schon als Junge, als Kind. Meine literarischen Vorbilder kamen eigentlich immer aus Amerika. Also ich bin sehr stark geprägt worden durch dieses Land, also sowohl was Bücher anging, aber auch Platten natürlich und Filme, habe ich dieses Land eben sehr oft bereist, aber ich konnte es ja eben nicht bereisen, weil ich ja hinter der Mauer lebte, also über die Bücher, über die Filme, über die Musik bereist. Und war auch das erste Land, was ich nach dem Mauerfall besucht habe, gleich 90 bin ich irgendwie 5 Wochen durch Amerika gefahren. Und da entstand der Wunsch, immer wieder irgendwann da mal zu leben. Mhm. Und wenn, dann in New York natürlich zu leben. Und wenn ich ein Angebot bekam vom Spiegel oder Stern oder Zeitung, so habe ich denen auch immer gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich hier bei meiner Berliner Zeitung, aber wenn ihr irgendwann mal einen Platz im New Yorker Büro frei habt, dann gerne. Und 99 habe ich dann dieses Angebot bekommen, sowohl vom Stern als auch vom Spiegel, und habe mich dann für den Spiegel entschieden und bin nach New York gezogen.
Und hat sich von New York aus Ihr Deutschlandbild verändert? Also hat der Abstand ein anderes, neues Bild gemacht?
Schon, also ob mein Deutschlandbild sich verändert, ist die Frage. Meine Haltung zu Deutschland hat sich irgendwie und zu mir selbst als Deutschen hat sich verändert. Ich habe ja früher extreme Probleme gehabt, damit irgendwie Deutscher zu sein, auch überhaupt mit dieser Wiedervereinigungsidentität totale Probleme gehabt. Das war sehr, sehr schwierig. Ich wäre also immer viel lieber irgendwie Schwede gewesen oder wenigstens gewesen, Schweizer ja. Oder so. Das war alles für mich extrem kompliziert, damit umzugehen, nun als Gesamtdeutscher irgendwie auch zu sein. Ich hatte totale Schwierigkeiten mit dieser deutschen Fußballnationalmannschaft, mich da irgendwie mitfreuen zu müssen, war für mich ganz, ganz kompliziert. Und ich habe in Amerika schon begriffen, was alt an mir deutsch ist und das nicht alt irgendwie, dass ich irgendwie sehr deutsch auch in gewisser Weise bin. Und habe so ein bisschen meinen Frieden mit diesem Land gemacht und mit meiner Identität, Nationalität irgendwie. Und das hat sich schon sehr verändert.
Sie haben ja dann in New York, Alexander Osang, auch Ihren ersten Roman fertig geschrieben, Die Nachrichten.
Genau.
Auch, hat das auch ein bisschen was mit diesem Frieden finden zu tun? Denn da steht im Mittelpunkt ein Nachrichtensprecher, Jan Landers, der nach der Wende in Verdacht gerät, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen zu sein. Also auch da ein Stück Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Nicht, dass jetzt Ihnen der Stasi-Vorwurf gemacht wurde, aber doch nochmal der Umgang mit der eigenen Vergangenheit.
Ja, das hat weniger, glaube ich, mit Amerika zu tun. Das war eher Zufall, dass ich das Buch da zu Ende geschrieben habe. Aber es war schon so eine Art Schlussstrich, glaube ich, auch unter diese 10 Jahre Wendegeschichten. Ich hatte immer das Bedürfnis, irgendwie einen größeren Bogen mal zu schlagen, als diese Seitengeschichten in der Berliner Zeitung mit mehr Figuren zu arbeiten. Und eben diese Fragen, die mich eben, wie ich schon angedeutet habe, eben umgetrieben haben all die Jahre, die Fragen nach Schuld, Vergebung, ist es möglich, ein neues Leben zu beginnen, das Alte hinter sich zu lassen? Geht es überhaupt ein Leben ohne Vergangenheit zu führen? Kann man so in so eine neue Identität schlüpfen, wie es Landers ja versucht in den Nachrichten? All die Fragen habe ich mir natürlich persönlich gestellt, als jemand, der eigentlich doch eine ziemliche Karriere hingelegt hat nach der Wende. Ich habe mich sehr stark entfernt von Leuten, mit denen ich irgendwie mal angefangen habe. 89 sozial eben sehr stark entfernt. Also von meinen Eltern. Ich habe weitaus mehr Geld verdient plötzlich als meine Eltern. Mhm. All diese Dinge. Und diese Fragen konnte ich eigentlich nur in so einem belletristischen Text loswerden. Und deswegen habe ich den Roman geschrieben. Und ich habe ihn auch so verstanden, schon als Schlussstrich. Das ist sehr trügerisch gewesen. Aber ich habe gedacht, jetzt legst du dieses Buch hin und lässt diese Dinge hinter dir und kannst so eine Art Neuanfang auch probieren.
Das Interessante ist ja an diesem Roman, dass der auch so authentisch ist, weil eben doch noch so viel eigene Erfahrung, eigene Geschichte, vielleicht einfach eigene Vergangenheit da drin steckt. Und auf der anderen Seite, man könnte ja vorne vorschreiben, alles frei erfunden. Was verändert sich da, wenn man plötzlich mit Figuren umgeht, die eben zwar authentisch wirken sollen, vorhin haben wir gesagt, was ist eigentlich authentisch, also die vielleicht echt wirken sollen und auf der anderen Seite erfunden sind. Sind die genauer oder sind die ungenauer? Ist man denen näher oder sind die einem fremder?
Die sind mir eigentlich näher, muss ich sagen, weil sie natürlich alle irgendwie, weil ich in alle irgendwie reingestiegen bin, in diese Figuren. Also das heißt, im besten Fall, und das ist ja das Schöne für mich, hat man irgendwie so eine Art Holzpuppe am Anfang und irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten, bei Nachrichten waren es Jahre sogar, fangen die an zu leben und machen Dinge, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie die irgendwie mal tun würden und überraschen einen und sind mir extrem nah. Also auch bei meinem zweiten Roman Ländestod war das wirklich so erstaunlich, wie nah mir diese Figur, dieses 19-jährigen Jungen war, der Held dieses Romanes ist. Die sind mir schon sehr nah und die haben eben alle irgendwie mein Blut. Und insofern sind sie mir sehr, sehr vertraut. Wie genau sie dann sind, ist noch die nächste Frage. Das kann ich schwer selbst einschätzen. Für mich stimmen die natürlich, für mich sind die genau, für mich sind die so, wie sie sein sollen. Wie sie dann für den Leser wirken, kann ich nicht einschätzen. Es ist einfach so, es gibt natürlich immer noch sozusagen so ein starkes, auch bei den Nachrichten war das so ein starkes journalistisches Bedürfnis, die Oberflächen, auf denen sich meine Helden bewegen, irgendwie zu kennen und zu recherchieren. Und das habe ich eben auch gemacht. Da habe ich eben auch in den, wie Sie sagten, ist ja ein Nachrichtensprecher eben, da ich mich da überhaupt nicht auskenne, indem ich werbe, wie sieht die Tagesschau von innen aus, bin ich da hingefahren und hab da irgendwie 10 Tage verbracht, hab die Konferenzen besucht, hab die Sprecher interviewt, die Nachrichtensprecher, hab auch mal auf so einem Nachrichtensprecherstuhl gesessen, nicht während der Sendung natürlich, aber danach irgendwie, hab mir angeguckt, wie knacken die Lautsprecher, die Scheinwerfer dann, wenn die Sendung ticken vorbei ist, wie ticken die Uhren, was passiert da eigentlich, wie sieht dieser rosa Latz aus, den der tragen muss, damit sich die Schminke nicht verwischt. All diese Dinge waren mir schon wichtig. Ich hatte versucht, zunächst zu schreiben, ohne diese Dinge zu kennen und fühlte mich dann schon wie in so einen Scharlatan. Also die Oberflächen recherchiere ich schon und die Helden sollten sich dann irgendwie entwickeln dürfen.
Der Roman Alexander Osang hat ja auch eine ganz interessante Erzählstruktur. Also er ist ja aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Und das macht die einzelnen Menschen ja ein Stück einsam. Und es gibt ihnen auf der anderen Seite auch so eine Art Gerechtigkeit waltet da fast, weil sie ja aus verschiedenen Perspektiven dann auch wieder selber beschrieben werden und jeder dann doch viele verschiedene Facetten bekommt.
Ja, schön, wenn das so ist. Natürlich sind die einsam und trotzdem ist auch da, wie wir vorhin bei den journalistischen Texten so festgestellt haben, oder ich hoffe das zumindest, dass es so ist, dass es also keine richtigen Arschlöcher gibt. Also niemand, den ich hasse oder verachte oder so, sondern dass jeder irgendwie, selbst in Nachrichten, selbst so Leute wie Doris Theissen, so eine blutrünstige Spiegelreporterin, ist ja irgendwie nachvollziehbar, auch für mich, also hoffe ich zumindest, und auch für den Leser, weil sie natürlich Dinge, Charaktereigenschaften hat, die ich auch an mir kenne und irgendwie die versuche irgendwie auszuleuchten. Da, woher kommt eigentlich diese Bedürfnis dieser Frau, irgendwie alles auszugraben? Wie kann man in so einen Blutrausch geraten als Journalist, als Reporter? Woher kommt diese Bedürfnis irgendwie nach Gerechtigkeit, wie immer die aussehen soll? Diese Dinge versuche ich ja auch auszuleuchten. Und insofern hat auch die Frau auch was Liebenswertes irgendwie. Sie ist allein.
Schwäche.
In ihrer Schwäche, genau.
Es ist schon wieder Zeit für eine Musik und wir hören jetzt, was haben Sie ausgesucht, Alexander Osang?
Also ich habe Lucinda Williams ausgesucht, die CD haben wir irgendwie nicht gekriegt. Fancy Funeral wäre mein Song gewesen, aber American Dream ist jetzt, ihr kennt nicht. Lucinda Williams finde ich großartig, die habe ich gesehen, als ich nach New York zog. Irgendwie war eins der ersten Konzerte, was ich in New York gesehen habe. Da habe ich sie live spielen sehen. Großartige Frau. Und ich hoffe eben, dass American Dream auch ein wunderbarer Song ist.
Everything is wrong.
Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute Alexander Osang zu Gast. Mein Name ist Sylvia Schwab. Sie sind Journalist und Schriftsteller, Alexander Osang. Wie läuft das praktisch? Journalist in der Woche, Schriftsteller am Wochenende?
Im Moment läuft es so, dass ich, als ich aus Amerika wiederkam vor 3,5 Jahren, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich einen neuen Vertrag haben. Und zwar 3 Monate im Jahr habe ich frei. Für Projekte, die ich machen möchte, sind ja Drehbücher zum Beispiel, aber eben auch meine Arbeit an Romanen. Und in der restlichen Zeit des Jahres arbeite ich als Reporter für den Spiegel. Das ist natürlich auch nicht einmal, man kann ja nicht auf Knopfdruck sagen, okay, jetzt schreibe ich einen Roman, ich brauche schon irgendwie dann eben noch eine Zeit, um mich irgendwie zu verändern, um in diese neue Rolle irgendwie zu schlüpfen, aber es funktioniert weitaus besser als früher, wo das wirklich so war, am Wochenende oder da hatte ich so eine Woche, einen Monat unbezahlt bei der Berliner Zeitung und so ist schon nicht schlecht.
Es hieß über Königstorkinder, über Ihren jüngsten Roman in der Süddeutschen Zeitung: Osang erklimmt spielend das hierzulande ewig herbeigeflehte Niveau guter angelsächsischer Unterhaltungsromane. Ist das Ihr Ziel, unterhalten auf hohem Niveau?
Ich glaube, der Zitat, erstmal finde ich es absolut legitime Ziel. Unterhaltung ist für mich schon sehr wichtig. Ich möchte unterhalten. Aber ich glaube, wir müssen auf die Rechte sein. Ich glaube, dieses Zitat bezog sich eher auf die Nachrichten, nicht auf Königstorkinder. Und die Nachrichten ist ja klassischerer, finde ich auch sozusagen vom ganzen Plot her, irgendwie klassischer Unterhaltungsroman. Aber ich möchte schon irgendwie diese Themen eben auch, die wir angesprochen haben bei Königstorkinder, es ist ja eigentlich wirklich ein sehr trauriger Roman über viele Missverständnisse, also wenn man traurige, tragische Sujet. Und trotzdem möchte ich natürlich sehr unterhaltsam irgendwie erzählen. Mich interessiert eben wirklich die Tragikomik, hatte ich ja bereits angedeutet, immer am allermeisten. Und ich hatte auch angedeutet, dass ich eben sehr stark beeinflusst worden bin in meiner Kindheit eben von dieser Art amerikanischen Erzählen. Also Mark Twain, Raymond Chandler waren so die ersten, die ich extrem bewundert habe. Auch Edgar Allan Poe, aber dann eben auch so John Updike war ein großer Held für mich. Joseph Heller und später dann Richard Ford. All diese Leute, die eben sehr, sehr prall irgendwie auch erzählen und sehr schön erzählen, lagen mir eben immer sehr am Herzen und haben mich extrem stark geprägt.
Ich muss jetzt auch gerade an diese jüdischen amerikanischen Schriftsteller denken, also wie Philip Ross, Raphael Iglesias, der ja auch in New York lebt, Lily Brett, ja, wo auch immer dieser Ausgleich stattfindet zwischen irgendwo tief traurigen Geschichten, auch Lebensgeschichten immer wieder. Und auf der anderen Seite dieser Heiterkeit, diesem Witz, diesem Sarkasmus, mit dem damit umgegangen wird. Und dies in der Schwebe, in der Balance zu halten, das ist schon, finde ich, eine ganz große Kunst.
Wunderbar, schön, dass das so ist. Also die mag ich eben doch alle. Und Joseph Heller ist ja auch jemand aus der Tradition. Klar, das ist das, was mich sozusagen vielleicht sogar an New York eben so fasziniert. Und das, was uns eben eigentlich auch so ein bisschen leider eben fehlt.
Ich habe jetzt noch ein anderes Zitat, Alexander Osang. Ich hoffe, das stimmt. Sie haben mal gesagt, je älter ein Reporter wird, desto schwerer fällt ihm sein Beruf. Was wird denn schwieriger? Ich hätte gedacht eigentlich, dass man die Dinge, je älter man wird, weil man eben auch erfahrener ist, mit leichterer Hand tut.
Oh, nee, das glaube ich eher nicht. Also auch das ist, glaube ich, die Erkenntnis ist auch nicht von mir, dass das Reporter eigentlich was für junge Männer ist. Aber ich bezweifle das mittlerweile so ein bisschen. Das ist, was schwierig wird, die Skrupel wachsen, glaube ich. Und bei vielen, man sieht es ja, also es gibt nicht so sehr viel alte Reporter, man muss natürlich viel reisen, die haben Familien, sozusagen die Trägheit wächst so ein bisschen bei vielen, die Meinung wächst, was auch schlecht ist, glaube ich, für einen Reporter. Viele Reporter werden dann eher so Leitartikler. Man muss eine gewisse Art von Naivität haben als Reporter, glaube ich. Die Bedürfnisse haben, sich auch treiben zu lassen, überraschen zu lassen, nicht mit der Meute mitzurennen irgendwie. Das sind alles wichtige Eigenschaften, glaube ich, für Reporter. Und die werden durch so Altersweisheit irgendwie ein bisschen bedroht und bekämpft. Und eben, man muss immer wieder losfahren. Man fängt eigentlich mit jedem Text wieder von vorne an. Man hat eigentlich nichts, worauf man sich irgendwie zurückziehen kann. All diese Dinge werden im Alter irgendwie schwieriger, weil man sich irgendwie einigt, oh, hast ja schon relativ viel Preise, hast ja schon so viele Bücher geschrieben. Also all diese Dinge, die können den Reporter bedrohen. Und trotzdem gibt es, glaube ich, auch Sachen, wie Sie sagen, die Skrupel wachsen, auch die Skrupel.
Und weh das zu ist aber, tun? Welches Skrupel?
Ja, die weh zu tun, Leuten weh zu tun. Also man merkt immer mehr, wie vermessen, darüber hatten wir schon gesprochen, wie vermessen dieser Beruf ist, wie ungerecht man sein kann, wie falsch man liegen kann. All diese Dinge sind, diese Erfahrungen, die man gesammelt hat, machen es natürlich auch nicht einfacher. Aber daraus, wenn man daraus sozusagen aus diesen wachsenden Skrupeln, kann man eben wiederum auch als Reporter irgendwie eine Tugend machen. Und mir sind die Texte, also die Reportagen, Porträts, die ich in den letzten 5 Jahren geschrieben habe, weitaus näher als die ich in den ersten 3-4 Jahren meines Reporterberufs geschrieben habe.
Könnte man nicht auch sagen, dass man eben Sie sagten eher, man tut vielleicht weh, dass man in den Romanen oder Sie, Alexander Osang, in Ihren Romanen das aber auch wieder ausgleichen können. Da können Sie ja doch dann auch sehr gerecht sein. Da können Sie die Menschen wirklich von allen Seiten. Ja, also letztendlich wird aus dem Reporter Alexander Osang jetzt doch immer mehr der Schriftsteller. Ich meine, drei Romane haben Sie schon geschrieben, aber wird das eher doch in der Zukunft mehr werden?
Das kann durchaus sein, weil das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil das ist eben auch ein Motiv, warum ich Romane schreibe, weil ich eben jenseits sozusagen, weil ich eben festgestellt habe als Reporter, interessiere mich an Leuten, an Menschen immer mehr die Dinge, über die man eigentlich nicht über sich selbst in der Zeitung lesen möchte oder im Nachrichtenmagazin, weil es zu weh tut. Aber das sind die Dinge, die mich eben, diese Dinge, diese schmerzhaften Dinge, interessieren mich immer mehr und ich kann als Schriftsteller eben da in diese Region vordringen und das hat eben was sehr befreiend. Und insofern mag das durchaus sein, dass das immer stärker wird, dass ich also, um diese Fragen eben zu berühren, die Punkte eben zu erreichen, eben immer weiter in diesen schriftstellerischen Bereich irgendwie wechseln werde.
Dann sagten Sie vorhin, Alexander Osang, Sie hätten eigentlich mit Ihrem ersten Roman die Nachrichten abschließen wollen mit diesem Nachwendethema. Königstorkinder, der dritte Roman, hat aber im Grunde genau dieses Thema ja wieder aufgenommen. Werden Sie der Nachwende Autor, derjenige, der, ich meine, auch besser als ja fast jeder andere über diese Zeit schreiben kann, wenn Sie der bleiben oder können Sie sich vorstellen, dann eben doch mal einen Roman, vielleicht einen völlig fiktiven, völlig erfundenen, mit Ihrer Geschichte gar nicht zusammenhängenden Roman zu schreiben?
Das muss man sehen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann nur, was ich sagen kann, ist, dass das trügerisch war, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich jetzt einen Schlussstrich unter diese Zeit ziehen kann. Sie ist eine Zeit, die mich extrem geprägt hat, gerade diese Wendezeit, die Nachwendezeit sind ja diese Dinge, die mich am allermeisten interessieren, weil sie eben sehr stark mit den Dingen zu tun haben, die mich eben wirklich im tiefsten Innern bewegen. Ich habe gemerkt, dass ich eben wiederkam aus Amerika. Die erste Reportage, die ich geschrieben habe, war ein Porträt über Ulrich Mühe, den Schauspieler, mit dem bin ich zusammen nach Los Angeles gefahren zu den Oscars, mit dem und dem Donnersmarck. Und habe ganz lange Gespräche mit Ulrich Mühe geführt und habe gemerkt, der sehr umstritten war, gerade im Osten umstritten war dieser Film, aber eben auch seine Rolle, dieser Ehestreit mit seiner sterbenden Frau und so, um die Stasi-Vergangenheit, wie tief mich diese Dinge noch bewegen, von denen ich lange annahm. Ich habe ja wirklich viel erlebt in New York, also von Kriegen, war im Irakkrieg, aber eben 11. September und all diese Dinge und dachte wirklich, diese ausgespült aus mir, diese ganze Wendezeit und habe da gemerkt, wie tief das in mir drin steckt und das ist ein Lebensthema von mir, wenn es denn so weit gibt wie ein Lebensthema und beschäftigt mich nach wie vor und ist jetzt auch durch den Roman nicht weg. Und trotzdem wird mein nächster Roman sicher, glaube ich, jetzt weniger damit zu tun haben. Eher mit den Fragen, die damit verbunden sind, diese Fragen, nach dem kann man ein neues Leben beginnen. Das ist eine Sache, die mich wirklich extrem interessiert und auch lange noch interessieren wird, glaube ich.
Damit sind wir am Schluss unseres Gesprächs angelangt und damit auch bei der letzten Musik.
Genau, die letzte Musik ist auch ganz interessant, weil das Balanescu-Quartett, sicher kaum jemand kennt, ist aber eine CD, sehr ernst lustig, so ein Quartett, die auf eine gewisse Art klassisch Pop-Songs nachspielen. In dem Fall ist es, glaube ich, Model von der Gruppe Kraftwerk. Und die CD, das Interessante daran ist, dass sie ein sehr, sehr guter Freund mir geschenkt hat, mal vor vielen Jahren. Und dem ist das Buch Königstorkinder gewidmet. Das ist nämlich jemand, der im Gegensatz zu mir nicht so gute Erfahrungen gemacht hat wir haben mal zusammen angefangen, haben zusammen studiert und der schlägt sich eben seit Jahren mit so Projekten durch, dem geht's nicht so besonders gut und von dem habe ich die CD damals bekommen, schöne CD, guter Mann, ja.
Vielen Dank, Alexander Osang, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Bei den Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.